Ostwärts, ein Podcast von Anne Ramstorff.
Mein Name ist Anne und dieser Podcast ist meine Ode an den Osten und seine Menschen.
Das Bauchgefühl wird ja gespeist von dem, was du selbst als Baby erlebt hast. Und als Jungmutter ganz häufig so, dass man so einen ersten Impuls hat. Zum Beispiel dachte ich, als mein Baby schreit, ja, sie muss ja auch lernen, alleine einzuschlafen. Und dann hat sie 2 Minuten geschrien und mein Herz sagte, nee, das kann nicht richtig sein. Egal, was jetzt ist, ich kann sie so nicht liegen lassen. Und dann habe ich sie hochgenommen und dachte, okay, Kind, du wirst nie wieder alleine einschlafen müssen, weil ich das kann nicht richtig sein, so ein Geschrei.
Das ist Katja Seide und ihr seid in einer neuen Folge von Ostwärts gelandet. Katja verfolgt zusammen mit Daniel Graf eine Mission, nämlich ratlosen Eltern schreiender Kinder zu helfen, gelassener zu werden. Denn Katja und Daniel sind nicht nur selbst Mütter, sondern haben sozusagen ein Erziehungsratgeber-Imperium aufgebaut. Der ein oder andere von euch wird es sicherlich unter dem Namen »Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn« kennen.
Ich bin Daniel Graf, ich bin 40 Jahre alt und wohne in Wandlitz. Und ich bin tätig als Bloggerin, Autorin und auch noch in der Organisationsentwicklung meiner Heimatgemeinde.
Und ich bin Katja Seide, ich bin 42, bin Sonderpädagogin und Autorin und Bloggerin. Achso, ja. Und ich wohne in Berlin, ja.
Und gemeinsam schreiben wir den Blog »Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn«.
Unter diesem Titel betreiben die beiden nicht nur einen der erfolgreichsten Blogs für Eltern, sondern haben bereits 2 Bestseller geschrieben und seit neuestem auch einen Podcast.
»Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast«.
So haben sie bereits Hunderttausenden Eltern das Leben einfacher gemacht. Denn, und das ist revolutionär in ihrem Ansatz, im Mittelpunkt steht das Verständnis für das Kind. Da das Kindergehirn anders tickt als das von Erwachsenen, reagieren die Kleinen anders. Und das äußert sich zum Beispiel in einem schier unkontrollierbaren und minutenlangen Wutausbruch an der Supermarktkasse. Außerdem ist ihr Ansatz praktisch orientiert und vor allem machen ihre eigenen Anekdoten Mut, denn auch bei den Erziehungsexpertinnen lief nicht immer alles glatt. Ich habe mit diesen beiden wunderbaren Frauen gesprochen, mir ein paar Erziehungstipps geholt und erfahren, warum so viele Menschen sich Rat von ihnen holen.
Also wir waren einzeln, wir kannten uns nicht, in einem großen Mütterforum, wo es darum ging, wie man schwanger werden kann und dass es schwer ist und wie auch immer. Dann waren wir eben zufällig beide mehr oder weniger gleichzeitig schwanger, waren also zusammen im schwangeren Forum.
Und dann war dieses Kind da, das war nur unzufrieden. Also es war einfach, die Milch fehlte am Anfang, es schrie, es konnte nicht einschlafen und ich war völlig ratlos. Und bei meiner Mutter war es einfach schon so lange her, 30 Jahre, die konnten mir da nicht mehr helfen. Also für sie war Babys auch ein totales Neuland. Und im Umfeld waren keine Bekannten oder Freunde, die Kinder hatten. Also es war tatsächlich, ich stand ganz alleine da, hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte. Und deswegen habe ich ins Forum geguckt. Und so geht es vielen anderen auch. Genau. Und wir hatten beide halt anspruchsvolle Kinder. Also wirklich welche, die gerne viel geschrieben haben.
Meins war nicht.
Dein Mann.
Entschuldige, also meins war okay.
Okay, also meins hat relativ viel geschrien und dadurch ist man einfach dabei geblieben. Und dann kam man einfach vom Wunschkind zur Erziehung.
Nach Jahren des Austausches im Forum und durch die Erfahrungen mit ihren eigenen Kindern begannen Daniel und Katja unabhängig voneinander selbst Rat im Forum zu geben und anderen Müttern gut zuzureden.
Sind aber auch über die Texte der jeweils anderen immer gestolpert und haben also festgestellt, oh ja, die ist ganz nett, haben uns so online so ein bisschen angefreundet. Und es war so, dass in diesem Forum ganz viele Userinnen unsere Beiträge wertvoll fanden und uns jeweils unabhängig noch voneinander immer gesagt haben, boah, du solltest ein Buch schreiben. Und ich habe dann irgendwann gedacht, Buch ist ein bisschen schwierig, also man kommt ja nicht so gut an einen Buchvertrag ran. Wir könnten es doch einfach mit einem Blog versuchen. Und dann habe ich Daniel als Privatnachricht angeschrieben und habe gesagt, so, los, wir machen jetzt zusammen einen Blog.
Das allererste Treffen?
Genau, war Friedrichstraße. Da hatten wir einen großen Zettel mit der Frage, wie soll der Blog heißen und was sind die Themen?
Ach, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Doch, echt? Wir hatten so 30 Themen aufgeschrieben und haben gedacht, so, damit müssten wir dann eigentlich ungefähr alles abgedeckt haben. Und ja, Hauptthema war, wie nennen wir das Kind? Man muss sich ja eine Domain sichern und da haben wir dann Vorschläge gewälzt. Genau, ja, kurz, prägnant und griffig war so mein
kurz,
Ansatz.
Ja, kurz prägnant und griffig. Eigentlich sollte der Titel sehr kurz werden, aber dann habe ich vorgeschlagen, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Und Daniel treibt mich in den Wahnsinn, genau.
Und das können wir auf gar keinen Fall machen.
Daniel hat gesagt, nee, ist zu lang. Können wir nicht machen. Genau. Ja. Und ich habe aber gesagt, doch bitte, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, dass das ein guter Titel ist, auch wenn er so lang ist.
Du solltest recht behalten.
Ja, genau.
Ich habe mich am Ende gebeugt und gesagt, ist egal, wie es heißt, Hauptsache der Inhalt ist gut.
Aus ihren Online-Ratschlägen entstanden nicht nur die zwei Bestsellerbücher, wo es um die Trotzphase geht und um die Zeit, wenn die Kinder nach Eigenständigkeit streben. Außerdem halten sie Vorträge, moderieren einen Audiopodcast mit Gästen wie Supernanny Katja Saalfrank und schreiben gerade an ihrem dritten Buch. Bei dieser Liste kann man wahrlich sagen, Kindererziehung scheint ein Großprojekt zu sein. Und so schön es auch ist, Kinder zu haben, jede neue Phase bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Und manchmal steht man einfach nur kopfschüttelnd vor seinem Sohn oder seiner Tochter und weiß einfach gar nicht mehr, was eigentlich los ist. Und man fragt sich, wie machen das nur andere?
Ich denke, dass man früher relativ unisono erzogen hat. Es gab im Prinzip nur zwei Extremschwankungen. Einmal so diese 68er, die komplett alles frei, anti-autoritär. Und diejenigen, die gesagt haben, Kinder brauchen Halt, Struktur, Regeln, Strafen und so weiter. Also es war eine relativ homogene Erziehung, bei der sich eigentlich auch alle einig waren. Also jeder hat die Kinder des anderen miterzogen. Diese Erziehung begegne ich jetzt auch immer so von Freunden, die schon ältere Kinder haben, die dann auch immer wirklich noch mit diesen Strafen und Erpressungen arbeiten und das gar nicht merken. Also das einfach so von früher noch beibehalten haben. Und jetzt gibt es einfach wahnsinnig viele Strömungen. Also die Erziehung ist heutzutage so vielfältig von ich greife komplett nicht ein, unerzogen, über hin zu ja, Waldorfpädagogik, Montessori-Pädagogik. Also sind ganz viele Auswüchse quasi, in welche Richtung das gehen kann. Ja, also es ist eine ganz bunte Erziehungswelt geworden mittlerweile. Also es gibt einfach so viele Wege und Arten, Kinder zu erziehen, dass man für sich einen richtigen Weg finden muss. Und da sucht man einfach eine Community, die entweder ähnlich tickt und um Erfahrungen auszutauschen, was gut funktioniert, was nicht. Ja, man sucht sich so dieses Dorf, was es früher gab in der Familie, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Kleinfamilie, nicht mehr die Großfamilie. Und deswegen weitet man jetzt dieses Hilfeersuchen eigentlich aufs Internet aus.
Ganz häufig merken wir, dass die heutigen Eltern nicht ganz zufrieden sind, so wie sie als Kinder behandelt wurden, dass sie sich dann eben nicht an ihre Eltern wenden wollen, sondern eben einen anderen Weg suchen wollen. Und das ist manchmal schwierig, denn zu wissen, was man nicht machen möchte, bedeutet ja nicht gleichzeitig zu wissen, was man dann stattdessen machen möchte. Und wenn dir dann im Internet jemand sagen kann, na pass auf, ich probiere das so und so, dann kann man das ja selbst ausprobieren und schauen, ob das für einen passt.
Die häufigste Kritik ist eigentlich, dass man doch eigentlich auf sein Bauchgefühl hören sollte und die Intuition würde es doch eigentlich richten. Und als ich damals schwanger bin, habe ich das da auch tatsächlich geglaubt. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen ohne Babys. Also bevor ich mein eigenes in den Armen hielt, hatte ich noch nie ein kleines Kind in der Hand. Aber ich habe gedacht, nur die Natur, die macht es schon und der Affe nimmt auch ganz selbstverständlich sein Baby und säugt es.
Tatsächlich, das Bauchgefühl wird ja gespeist von dem, was du selbst als Baby erlebt hast. Und als Jungmutter ganz häufig so, dass man so einen ersten Impuls hat. Zum Beispiel dachte ich, als mein Baby schreit, ja, sie muss ja auch lernen, alleine einzuschlafen, soll sie jetzt mal schreien. So, das war mein allererster Impuls. Das war mein Bauchgefühl. Also das hat zu mir gesagt, Kinder müssen lernen, alleine einzuschlafen. Und dann hat sie 2 Minuten geschrien und mein Herz sagte, nee, das kann nicht richtig sein. Da ist irgendwas, das egal, was jetzt ist, ich kann sie so nicht liegen lassen. Und dann habe ich sie hier hochgenommen und dachte, okay Kind, du wirst nie wieder alleine einschlafen müssen, weil ich das kann nicht richtig sein, so ein Geschrei.
Wie man vielleicht schon rausgehört hat, bin ich selbst noch keine Mutter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich vieles, wie meine Eltern es gemacht haben, auch so übernehmen würde. Allerdings war ich meine ganze Kindheit in einem Kindergarten, wo noch mit strenger Hand erzogen wurde, mit Methoden aus Ostzeiten. Und da sage ich auch ganz klar, das würde ich für meine Kinder nicht wollen. Wie Katja schon richtig sagte, das heißt natürlich nicht, dass ich automatisch eine Idee habe, wie man es besser machen könnte. Und nun verstehe ich auch, warum meine Freundinnen so viel Zeit in Online-Foren und mit Mama-Büchern verbringen. Sie haben anscheinend das Gefühl, dass sie niemanden haben, mit dem sie sonst über ihre Kinderprobleme sprechen können. Katja und Danielle geben ihnen Halt, auch weil ihre eigenen Geschichten beruhigen und anschaulich ihren Ansatz erklären.
Also am allerwichtigsten ist uns eigentlich, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie immer hinter das Verhalten der Kinder schauen. Jedes Verhalten eines Kindes hat eine Ursache.
Jedes schlechte
Verhalten. Jedes schlechte Verhalten, genau. Und wenn man das herausfindet, geht man oft ganz andere Wege, als man vielleicht ursprünglich gegangen ist. Und deswegen wollen wir immer ermuntern, schaut, welches Bedürfnis des Kindes ist gerade nicht erfüllt. Das erkennt man oft nicht auf den ersten Blick. Aber wenn du es erkennst, dann kannst du viel gezielter darauf eingehen. Aber es geht im Grunde immer erstmal darum, so Verständnis fürs Kind zu schaffen. Was kann es überhaupt entwicklungsbedingt? Genau. Da überfordern wir, glaube ich, unsere Kinder ganz oft. Viele Dinge können sie noch gar nicht und wir erwarten sie und reagieren dann entsprechend ganz anders, als wenn wir, also trotz ist so ein Thema. Also wenn ich denke, das Kind muss doch jetzt eigentlich schon verstehen, was ich von ihm will, reagiere ich anders, als wenn ich weiß, oh, es ist entwicklungsbedingt noch gar nicht in der Lage, meine Perspektive zu übernehmen. Das ist einfach ein ganz anderer Grundstandpunkt und der beeinflusst meine Reaktion hier entsprechend. Dann natürlich auch wieder die Gegenreaktion des Kindes.
Als meine Kinder in der Trotzphase waren, habe ich Harvey Karp gelesen und da gab es einen halben Satz, nämlich die Gehirne von Kindern anders funktionieren und deshalb Kinder schneller wütend werden. Das hatte mir schon geholfen, dass ich weiß, okay, Kinder werden schneller wütend. Und dieser halbe Satz, der hat mich sozusagen auf die Spur geführt und dann habe ich mir Bücher gesucht übers Gehirn, habe mit Neurologen gesprochen oder auch mit Psychologen und was auch immer. Und ich habe dann Stück für Stück rausgefunden, was es eigentlich ist, warum Kinder schneller wütend werden und wie dieses Gehirn aufgebaut ist. Und das habe ich dann in unserem Buch geschrieben.
Einfach nochmal so das Verständnis zu schärfen, was Kinder tatsächlich können. Also gerade dieses Trotzphasenthema. Die wollen euch nicht nur immer ärgern, sondern vieles ist auch einfach biologisch bedingt.
Was wir wollen, ist den Eltern sagen, macht es euch leicht mit euren Kindern. Es ist Kindererziehung oder das Leben, die Beziehung mit Kindern ist gar nicht so schwer. Man muss nicht mit seinen Kindern kämpfen. Man muss auch nicht Verlierer sein. Also es gibt einfach keinen Kampf. Also Beziehung ist kein Kampf. Und wenn man als Elternteil das Gefühl hat, ständig zurückzustecken und über seine eigenen Bedürfnisse hinwegzugehen, dann geht man gerade als Familie nicht den richtigen Weg. Aber wenn auf der anderen Seite die Kinder die ganze Zeit so anti sind und die ganze Zeit irgendwie schlecht gelaunt sind oder gegen die Eltern kämpfen, dann haben die Kinder das Gefühl, dass über deren Bedürfnisse hinweggegangen wird. Und dann ist man auch nicht als Familie auf dem richtigen Weg. Und wenn man aber diesen Mittelweg findet und irgendwie Kompromisse findet und immer schaut, wessen Bedürfnis wiegt jetzt gerade schwerer, kann ich jetzt gerade zurückstecken, damit mein Kind zum Beispiel beim Abendbrot laut und lustig sein kann? Kann ich das aushalten? Oder habe ich jetzt Kopfschmerzen und mir geht's echt schlecht und ich muss meinem Kind sagen, bitte sei leise beim Abendbrot? Dann findet man halt so einen Mittelweg. Und dann muss man nicht miteinander kämpfen.
Doch nicht nur Eltern können sich vom Verhalten von Kindern gestört fühlen. Wer kennt diese Situation nicht? Am Nebentisch im Restaurant sitzt eine Familie. Das Kind klettert halb über den Tisch, schmeißt mit Spielzeug und quengelt. Alles scht und wir sind gleich fertig hilft irgendwann nicht mehr. Und das Gequengel verwandelt sich in Geschrei. Und man kann am Nebentisch den eigenen Gespräch nicht mehr folgen. Auf der einen Seite tun einem die Eltern furchtbar leid. Sie wollten nur einen schönen Abend genießen. Doch ich eben auch. In solchen Momenten frage ich mich dann, darf ich mich jetzt überhaupt gestört fühlen? Es ist doch nur ein Kind.
Es trauen sich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr die Menschen auf der Straße einzugreifen, ja, in die Erziehung von anderen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ich glaube, die Menschen wissen heute nicht mehr, wie sie auf ein Kind reagieren soll, was zum Beispiel im Restaurant schreit. Da traut sich niemand einzugreifen, aber die ärgern sich natürlich alle darüber. Und deswegen, glaube ich, werden Eltern und Kinder heute ja negativ Besetzte angeschaut, vielleicht.
Weil Kinder einfach auch lauter sind, ne? Also ihnen wird zugestanden, mehr Kind zu sein. Und es gibt eben auch viele, die sagen, ich möchte, dass mein Kind möglichst frei aufwächst und die Kinder dann auch relativ viel machen lassen, was tatsächlich die Grenzen anderer überschreitet. Ja. Ansonsten, was sich auch noch gewandelt hat, ist tatsächlich die Freiheit der Kinder. Also früher hat man deutlich mehr alleine machen lassen. Die hatten einen größeren Radius, wo sie sich bewegen konnten. Wir sind noch raus in die Wälder und an die Felder gegangen und haben da Unsinn gemacht. Das Kind heutzutage lebt in einem sehr engen Rahmen, sehr wohlbehütet, sehr begleitet auf. Und die Angst der Eltern ist auch sehr groß geworden. Unbegründeterweise.
Dass dieser Radius sich so eingeschränkt hat, ist schon problematisch, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen Ängstlichkeit und auch im weiteren Verlauf Depressionen und dem Fakt, dass man sein Leben nicht selbst in die Hand nehmen kann. Also dass man eben nicht rausgehen kann und auf Bäume klettern kann oder niemals unter Aufsicht von Erwachsenen ist. Also heutzutage, die Kinder werden immer irgendwie gesehen von Erwachsenen, es ist immer jemand dabei. Und wir sind einfach rausgegangen und haben wirklich Blödsinn gemacht. Also ich habe im Unterholz mit meinen Freundinnen gekokelt. Ja, ist nichts passiert, aber also das...
Unsere Eltern wussten nicht, wo wir waren. Und nein. Das war okay. Ja. Also es gab keine Handys, sondern so gesagt, du bist 18 Uhr da. Wenn man 18 Uhr da war, war alles in Ordnung. Wenn nicht, gut, dann lief eine Maschinerie an. Aber diese lückenlose Überwachung, also teilweise werden ja Kinder schon mit GPS übers Handy überwacht, ist wirklich schwierig für die Entwicklung wirklich von der Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein.
Also GPS, okay, dann ist das Kind ja immerhin draußen, ja? Also dann ist es ja alleine unterwegs. Das hat dann einen Sicherheitsfaktor für die Eltern so. Mhm. Aber immerhin ist es dann draußen und fährt alleine zum Training oder was auch immer. Aber schwierig oder noch schwieriger empfinde ich das, wenn das den Kindern gar nicht mehr zugestanden wird. Weil halt zum Beispiel ein böser Mann vor der Schule stehen könnte und was auch immer. Die Eltern haben ja große Ängste, ich auch tatsächlich. Die Kinder verlieren dann sozusagen die Möglichkeit, sich selbst als handelnd und als überwindend zu erleben. Also dass sie ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass sie sich in schlimmen Situationen selbst helfen können. Also meine Tochter zum Beispiel fährt mit dem Bus zur Schule und zurück und ist letztens das erste Mal zu weit gefahren. Die hat geträumt und ist zu weit gefahren. Und sie kam nicht rechtzeitig an. Und ich wunderte mich, es war schon dunkel draußen, weil es ja jetzt relativ schnell dunkel wird. Und keine Ahnung, eine halbe Stunde später habe ich dann sie hüpfen, wirklich hüpfend, ganz fröhlich hüpfend auf dem Weg kommen sehen und dachte schon, okay, puh. Und dann kam sie nach oben und sagte, ich bin zu weit gefahren mit dem Bus. Und ich so, okay, und was hast du dann gemacht? Wir hatten es nicht besprochen oder irgendwas. Und sie so, ja, ich bin einfach über die Straße gegangen und habe dann auf den nächsten Bus gewartet. Und es hat voll lange gedauert, aber der ist gekommen und jetzt bin ich wieder zurück. Und die, also für mich, ich dachte so, oh mein Gott, es ist dunkel, mein armes Kind. Aber für sie war das total toll. Also sie war danach ganz, ganz glücklich, dass sie das selber geschafft hatte. Und da ist sie auch so ein Stück gewachsen. Und wenn einem Kind das nicht erlaubt wird oder zugetraut wird, dann erlebt es sich eben nicht als kompetent. Und das kann sich, wie gesagt, aufs weitere Leben auswirken. Also wenn jetzt die Ausbildungsbetriebe bemängeln, dass die heutigen Jugendlichen nicht mehr durchhalten oder bei der ersten schwierigen Sache abbrechen und so weiter, dann kann das daran liegen, dass eben die in der Kindheit sich nicht selbst als kompetent erlebt haben.
Mit ihren Kindern, Danielle hat 2 und Katja 3, sind die beiden in ihren Erfahrungen mitgewachsen und so auch ihre Bücher, die bei hunderttausenden Eltern im Regal stehen. Ich fragte diese beiden faszinierenden Frauen, ob sie sich das so erträumt hätten.
In meinem Lebensplan und Things to do, bevor ich 30 werde, stand durchaus ein Buch. Hat nicht geklappt, hat länger gedauert, aber ich habe schon immer wahnsinnig gern geschrieben.
Ich auch. Also ich habe mit 4, glaube ich, mein erstes Buch geschrieben, also in Anführungsstrichen geschrieben. Aber also es war immer klar, dass ich ein Buch schreiben werde. Und habe auch in der Schule, wenn wir Aufsätze geschrieben haben, meine Lehrerinnen waren immer sehr begeistert davon, weil das halt irgendwie anders klang als bei anderen Schülerinnen und Schülern, glaube ich. Also ja, und also es stand nicht fest, dass das ein Ratgeber werden würde.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Aber dass es ein Buch werden würde, glaube ich, war irgendwie schon sehr früh fest.
Gestern erst eine Mail bekommen, wo man quasi die Tränen der Worte schon rausliest, wo die sagen, mir fallen gerade irgendwie Steine vom Herzen, weil ich habe jetzt endlich verstanden, was schief läuft und ein Handwerkszeug an der Hand, wo ich einfach ein paar Alternativen probieren kann. Dankeschön. Also es ist wirklich immer wahnsinnig emotional.
Ich finde es auch wunderbar, wenn wir so Feedback kriegen und eben wirklich ganz viele sagen, ich wusste, dass ich es anders machen will, aber ich wusste nicht wie. Und ihr habt jetzt den Weg gezeigt und es ist plötzlich alles so leicht und so schön und es wäre wirklich... Mein Leben mit meinen Kindern wäre anders verlaufen, wenn ich euch nicht gelesen hätte. Und das ist schon echt richtig schön.
Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Ja, und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ich wünsche euch eine stressfreie Woche und hoffe, dass ihr ein paar gute Tipps mitgenommen habt. Und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge Ostwärts wieder einschaltet. Mein Name ist Anne Ramstorff. Bis dahin. Ja.